Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
Das bin ich. Ja, ich begrüße Sie alle wieder hier bei plus 1. Hier ist unsere Weihnachtsausgabe. Heute mit einem besonderen Gast. Bei mir ist nämlich Charlotte Roche. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir sind uns noch nie begegnet.
Warum eigentlich nicht?
Naja, also wir hätten Gelegenheit gehabt, uns zu treffen. Zwischen 2004 und 2006 war es ein paar Mal knapp. Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt heute hier bist. Weihnachtszeit, Zeit für lange Gespräche. Wir haben es hier ein bisschen zur Tradition werden lassen in dieser Sendung, dass wir unseren Gast über eine Anekdote vorstellen. Jetzt haben wir ja noch keine gemeinsamen Erlebnisse, aber ich habe ein Erlebnis, in dem du mitspielst.
Oh Gott, hat das irgendwas mit Sex und Drogen zu tun?
Nee.
Gut.
Nee.
Halleluja.
Tatsächlich überhaupt nicht.
Gut.
Nee, es war 2001 und zwar im Winter, meine ich. Und da habe ich Viva 2 geguckt und da hast du moderiert. Und zwar hattest du ein Kleidungsstück an, das war ein Rock. Hinten vielleicht so ungefähr bis zur Wade oder noch ein bisschen länger. Und vorne war der ganz kurz. Und so ein bisschen, na, wie so plüschig. Also wie so unten mit Taft. Weißt du, so ein Rock, der so absteht.
Meinst du Tüll?
Ja, richtig, danke. Tüll. Und vorne war der eben kurz.
Ja.
Und der sah so gut aus. Und dann bin ich, noch während die Sendung lief, losgelaufen und dachte, oh, so ein Rock in der Länge habe ich eigentlich auch im Schrank. Und habe den Rock rausgenommen und habe den halt vorne abgeschnitten auf der Länge, so wie deiner auch war. Und dachte, ja, klau den Look, get the look. Ich mache es genauso. Sah halt richtig blöd aus.
Ach, also Quatsch.
Sah überhaupt nicht gut aus.
Darf ich nachher ein Foto davon sehen? Hast du eventuell
Nein,
ein Foto?
Nein, selbstverständlich nicht. Oh. Das habe ich ja logischerweise nicht fotografiert. Ich bin froh, dass ich mich an die Geschichte erinnern kann, solange wie das her ist. Aber das ist auf jeden Fall möglicherweise sogar das erste Mal gewesen, dass ich dich irgendwo gesehen habe und dachte, so wie sie aussieht, will ich eigentlich auch aussehen. Ich habe doch eine Schere und einen Rock. Naja, und so ging das dann am Ende aus. Aber ich bin dann sogar noch rausgegangen damit, weil ich dachte, du kannst ihn ja nicht nur zerschneiden, du musst ihn jetzt auch tragen. Sonst ist es
sonst ist Verschwendung.
Doppelt tragisch, ja. Und dann habe ich ihn getragen und dann ging es auch eigentlich ganz gut.
Hast du denn nackte Beine gehabt oder eine lange Hose dann drunter?
Da hatte ich eine Strumpfhose drunter. Ne? Ja. Wie du auch.
Ja.
Du hattest auch eine Strumpfhose drunter.
Das ist gut.
Und Turnschuhe.
Das finde ich immer noch gut.
Könnte es denn möglicherweise so eine Spiegelgeschichte geben? Also, dass du mal im Fernsehen jemanden gesehen hast und gedacht hast, oh, ich habe eine Schere, ich klaue den Look.
Ich kann dir sagen, dass du mal in einer Sendung warst früher und ich dich richtig bewundert habe, weil ich dachte, das ist cool. Die ist eine coole, starke Frau.
Ah, okay.
Aber das konnte ich jetzt mit einer Schere nicht machen.
Ich habe nichts zerschnitten dafür. Nein. Okay, ja dann, oh Gott, oh, da ist noch eine ganz wichtige Sache, ehe wir richtig in die Sendung starten.
Ja.
Ich habe möglicherweise etwas entdeckt, das du vielleicht nicht kannst. Und zwar ist es ein Wort, das du, glaube ich, nicht sagen kannst. Und jetzt, wenn ich jetzt das Wort sage, dann bemühst du dich einfach, es überdeutlich auszusprechen. Deswegen habe ich das Wort in einem Satz versteckt. Ich sage jetzt den Satz und dann sprichst du ihn nach und dann werden wir sehen. Ja, okay. Jeden Donnerstag badet meine Omi mit Lavendelseife.
Jeden Donnerstag badet meine Omi mit Lavendelseife.
Ja, und welches Wort war jetzt falsch?
Keins.
Du kannst nämlich nicht Donnerstag sagen.
Das ist eine richtige Unverschämtheit. Ich wusste nicht, dass das so eine Sendung ist, dass man direkt am Anfang...
Ich wusste das auch nicht. Das, ich habe mir das jetzt einfach hier notiert.
Dass der größte Schwachpunkt sofort am Anfang fertig gemacht. Aber sag mal, weißt du das?
Weiß das, weil ich mir vorhin so alte Viva-Sachen angeguckt habe. Und dann hast du immer gesagt, bis nächsten Donnerstag. Oder nächsten Donnerstag ist halt das und das. Und sie können dann gerne mal ins Internet. Keine Ahnung, bis Donnerstag.
Das scheint wirklich irgendein Fetisch von dir zu sein.
Ja, möglicherweise.
Weil noch niemals hat jemand sich getraut, mir das zu sagen.
Naja, ich weiß nicht. Ja, möglicherweise ist es ja auch gar nicht so schlimm.
War es
ja?
denn gerade auch falsch?
Ja.
Ach, Quatsch.
Ja. Sag nochmal, jeden Donnerstag badet meine Omi mit Lavendelseife.
Jeden Donnerstag badet meine Omi mit Lavendelseife.
Ist das lustig. Und das hat dir noch nie einer gesagt?
Nee, noch nie. Ich schwöre, noch nie.
Hm.
Ich merke es auch jetzt
das R.
nicht. Aber ist das so ein bisschen cool, pollig oder dümmlich?
Es ist, also in meinen Ohren ist es einfach falsch. Und ich habe mehrere Ich habe mehrere Ausschnitte geguckt und dachte immer, es kann doch nicht sein, dass sie jedes Mal Donnerstag sagt.
Ja, und warum
greift da niemand ein?
Wieso sage ich in der Musiksendung so oft Donnerstag?
Das wiederum, das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Wahnsinn. Weißt du, ich komme ja aus England und ich habe eine riesige Schere im Kopf für, ich muss jetzt auf Englisch wieder durchsagen, Monday, Thursday. Ich weiß nie, wie Thursday geschrieben wird.
Ist es auch
ich verwechsel
falsch?
Immer Tuesday und Thursday.
Ah.
Ja.
Ich und verwechsel eventuell Thursday und Wednesday.
Siehst du, ja. Das würde mir nie passieren. Und vielleicht ist ja das englische Thursday, wo ich immer nicht weiß, Thursday oder wie. Und das klingt wie Tuesday und sieht aus wie Tuesday. Vielleicht ja. Hat sich das ins Deutsch gerettet.
Aber dann müsstest du doch eigentlich auch englischsprachig aufgewachsen sein. Und das nicht verwechseln, oder?
Das ist eine Donnerstag-Blockade im Kopf.
Ah, ja, siehst du, wie mit Donnerstag.
Donnerstag.
Donnerstag. Ja, möglicherweise ist es auch die Gegend, aus der du kommst. Behalte dir das bei. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ich freue mich richtig doll, dass ich bei dir sein kann. Ich finde dich richtig gut.
Eieiei. Unser Gast bei Plus Eins, es weihnachtet, sag ich mal, ist heute Charlotte Roche, die in diesem Jahr etwas gestartet hat mit ihrem Mann Martin zusammen, das für mich nicht weniger war als eine Revolution, nämlich den Podcast Pardiologie. Wieso war das für mich so revolutionär? Weil, und das sind jetzt vielleicht traurige Nachrichten, ich es total ungewöhnlich fand, dass zwei Leute voneinander sitzen und sich halt ganz normal die Wahrheit sagen. Ganz normal, ehrlich miteinander reden. Also vielleicht vorneweg die Frage, warum wirkt etwas, das die normalste Sache der Welt sein sollte, so revolutionär, ist ein großes Wort, bleiben wir bei ungewöhnlich, so neu.
Ich glaube, dass wir alle erzogen sind, also in Medien sowieso, uns darzustellen, dass wir Sachen besser können, als wir können, dass wir besser sind, als wir sind. Dass man in der Schule beigebracht bekommt, zu fuschen in der Familie, nicht so richtig doll sagen sollte, wie man sich fühlt und so. Wir sagen ja auch unsere ganzen Loser-Sachen. Und ich glaube, das ist besonders, dass wir darüber reden, wo wir so versagen miteinander. Und wo wir uns verlieren und wo wir denken, da waren wir schlechte Eltern.
Aber ist es möglicherweise ein deutsches Problem? Also könnte das sein, dass es in anderen Ländern anders ist? Ich bin so wenig in anderen Ländern, dass ich kann das nicht so gut einschätzen.
Nee, wirklich, jetzt fragst du mich, wie ist das in anderen Ländern, Charlotte? es ist ganz komisch, weil bei manchen Sachen, wie zum Beispiel nackt sein, sind die Deutschen ganz gut mit der Saunakultur und so. Ja. Da würden ja Engländer, die haben einen richtigen Stock im Arsch mit nackt sein, oder auch Amerikaner, die haben noch einen größeren Stock. Die Amerikaner aber zum Beispiel sagen, ich bin beim Therapeuten und so, also auf jeden Fall New York Amerikaner.
Ja.
Das ist ja wieder hier erst seit neuestem normal, dass man von seinem Therapeuten redet oder so.
Ja.
Aber wenn man offen zugibt in Deutschland, dass man zur Therapie geht, glaube ich immer noch, ist das so, dass die Leute denken, man ist ein Serienmörder.
Man ist verrückt.
Richtig doll verrückt. Und dass man lieber nicht mehr weiter mit dieser Person redet, weil das gefährlich ist.
Vielleicht ist das auch so was Preußisches, so was von Anstand und gerade sein und richtig sein und einfach sortiert sein und keine Fehler haben, wenigstens nicht so vordergründig.
Ja. Aber meiner Meinung nach wird man ja zum Serienmörder, wenn man nicht in Therapie geht oder irgendwann mal jemandem mitteilt, Hilfe, ich habe diese und jene psychische Störung.
Jetzt ist aber die eine Sache, in der Lage zu sein, so offen und ehrlich zu reden. Die andere ist, das in der Öffentlichkeit zu machen. Also was bedeutet das für dich, was anderes in der Öffentlichkeit, auf diese Art und Weise mit deinem Mann zu sprechen? Auch über was Intimes wie die Beziehung?
Also mit Martin darüber zu reden, ist was Neues natürlich, ganz neu. Der war ja immer versteckt im Keller. Niemand wusste, wie der aussieht. Alle dachten, ich erfinde, dass ich so lange mit jemandem zusammen bin. Und ich habe ja Übung mit sehr, sehr intime Details mit der Öffentlichkeit teilen, aber wenigstens noch als Roman getarnt, so dass wenn es mir zu viel wurde, konnte ich immer sagen,
Fiktion.
Deshalb, das hat meine Mutter immer im Bett gemacht, das war ich nicht. Aber so jetzt natürlich, also intimer geht nicht, außer man würde, weiß ich nicht, sich live selbst befriedigen oder beim Sex. filmen.
Das finde ich nicht intimer.
Nee.
Naja, ich meine, so viele Leute filmen sich beim Sex. Guck mal, die ganze Pornoindustrie filmt sich beim Sex. Das ist absolut nicht intimer als das,
ja, aber ich meine nicht so showmäßig, sondern richtig dolle, dieses hässliche Sex, wo man so ganz schlimme Geräusche macht, wie so ein abgestochenes Schwein und den Bauch ganz doll rausdrückt.
Auf Seite 101 von den Pornoseiten findest du die auch. Und das ist den Leuten auch nicht so intim. Also du musst vielleicht bis Seite 101 durchklicken, da braucht man ein bisschen Geduld.
Okay. Das gucke ich mir heute Abend nochmal genauer an. Aber das mit Martin schießt auch für mich, also das ist schon, einerseits denken wir, oh Gott, was machen wir hier? Aber während wir das machen, fühlt sich das ganz normal an und viele Leute denken, man wird da so viel drauf angesprochen. Ich glaube, das ist sowas von too much für manche in unserem Umfeld, dass die alle so beschließen, dass das nicht existiert. Da müssen die nicht mit uns darüber reden. Und ich glaube, viele Freunde und Verwandte lügen auch ganz doll und sagen, die haben das, die hören das nicht.
Und dann hören die das doch.
Natürlich.
Ja, das müsste jetzt relativ leicht rauszufinden sein. Manche, also Leute, mit denen ihr befreundet seid, die haben alle den gleichen Namen. Die heißen Markus, glaube ich, und Barbara. Ich habe mir nur Barbara gemerkt. Und wenn die dann erwähnt worden sind, und zum Beispiel auch auf eine krasse Art und Weise, dann würde man das doch merken, oder? Dass man vielleicht nicht mehr eingeladen wird oder so.
Denkst du? Ich dachte auch, boah, dass eine der meistgestellten Fragen ist immer so, wie könnt ihr überhaupt noch Freunde haben, wenn ihr die so brutal psychoanalysiert und so zerfetzt über, wie schlechte Mütter und Väter die sind oder wie verdorbene Ehen die führen. Und ich habe das Gefühl, die erkennen sich selber nicht.
Ah, auch die denken sich, Mann, das muss ja jemand sein, der echt schlimm ist.
Ja.
Und dabei sind sie selber.
So Selbstschutz, weißt du?
Jetzt gibt es noch einen anderen Punkt, der mir aufgefallen ist. Das habe ich mit vornehmlich Frauen, muss ich sagen, tatsächlich besprochen. Ich glaube, dass das unbeabsichtigt passiert ist. Aber könnte es sein, dass ihr in diesem Podcast so geworden seid wie, jetzt zeigen wir euch mal, wie man richtig liebt. Also ich sage nicht, dass ihr das wolltet, aber glaubst du, dass es Leute gibt, die sich das anhören und denken, ah, so geht eine richtig gute Beziehung?
Mhm. Aber die vertun sich auch. Das will ich mal festhalten hier. Mhm. Das ist ein großes Missverständnis, dass alle denken, dass Martin und ich immer so reden wie im Podcast. Dass wir so ganz ruhig Atempausen machen und im Podcast sind wir... Und ich hänge dem Martin so an den Lippen und jedes Atmen und jedes Schmatzen denke ich, und so. Denn wenn man das den ganzen Tag machen würde, ich glaube, wir würden kotzen.
Ja, vermutlich. Ja. Und das ist auch sehr anstrengend.
Wir treffen uns da und das ist ja auch
eine
Stunde
die Woche. Das ist ja fast was für Loriot, wenn das die Leute den ganzen Tag so machen.
Ja, dann würden, glaube ich, Leute uns auch einfach hauen, weil die das nicht mehr aushalten, wie wir miteinander reden. Und wir treffen uns da und sind kurz eine Stunde die Woche die beste Version unserer selbst. Und wir wissen jetzt, kann uns keiner stören, das Telefon ist weg, die Kinder müssen die Fresse halten, keiner kann klingeln, also Tür ist leise gestellt. Und dann konzentrieren wir uns auf uns und sprechen wie vom Herzen miteinander, wo wir wirklich alles vergessen. Wir haben kurz danach, wir hören den ja auch nie nachher oder so, kurz danach wissen wir gar nicht mehr, was wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben. Und das ist wirklich wie so ein emotionaler Gefühlstrip. Und vielleicht, also es gibt auch Singles, die sagen, jetzt wo ich euch höre, weiß ich, warum meine Beziehung kaputt gegangen ist. Und ich will ja nicht sagen, dass wir Therapien ersetzen können, weil
ich habe das genauso hier aufgeschrieben. Ich habe das genauso aufgeschrieben. Ich gehe so weit und behaupte, dass ihr in einigen Beziehungen den Therapeuten ersetzt, dadurch, dass ihr zeigt, wie man liebevoll und ehrlich und verletzlich miteinander umgeht.
Ja.
Bleiben wir bei einige. Ich glaube schon, dass das so funktioniert.
Ja, aber ich möchte erstmal nicht den Therapeutinnen den Job wegnehmen. Die haben immerhin Abitur. Ich habe kein Abitur. Die haben das studiert.
Ja.
Und die ganzen Probleme, die Paare oder Menschen haben mit der Psyche und in der Beziehung oder Sexualität oder Ernährung, Kindererziehung, sind alles Klassiker. Also wenn das jemand begreift, unseren Podcast als Werbung, sich Hilfe zu holen. Und ich weiß ja, dass Therapie auch teuer ist. Also wenn man richtig die Kacke am Dampfen hat und ein Hausarzt stellt fest, okay, alles klar, direkt Krankenkasse, 20 Stunden, Alter. bitte nehmt das in Anspruch. Mhm. Und wenn man irgendeinen Dulli-Scheiß hat, weil man denkt, man kommt nicht klar bei der Arbeit, man macht immer wieder die gleichen Fehler mit den Kollegen, alle machen immer Muster. Man kann auch 1-2 Stunden bei einem Therapeuten sich leisten und eventuell schon richtig viel Hilfe kriegen.
Jetzt fragt sich natürlich bei all dem, was du so hergegeben hast, über die Bücher hast du schon geredet, also diese Intimität, diese brutale Ehrlichkeit erst in den Büchern, jetzt in dem Podcast. Gibt es irgendwas, was du nicht erzählst? Gibt es irgendein Geheimnis? Gibst du irgendetwas nicht her?
Ja.
Ja.
Viel.
Okay.
Ja, ich muss ja auch noch den Content sparen für spätere Projekte. Also es gibt gewisse Sachen von Freundinnen vor allem, die würde ich nie erzählen. Die Kinder sind teilweise tabu, wenn wir über Kindererziehung reden, dann wissen wir vorher, die und die Geschichten sind genehmigt, weil die so Klassiker in der Familie sind. Ja. Ist doch klar, dass ich nicht aktuelle Erziehungssachen über eine Teenager-Tochter erzähle. Nee, so, also, ich darf meine Tochter nicht verraten.
Klar ist es klar, eigentlich ist es klar, aber so wie ihr es macht, könnte man sich eben vorstellen, dass ihr doch einfach alles sagt. Nee. Und dann wäre ja die Frage, was bleibt dann noch übrig, wenn alles ausbuchstabiert ist?
Ja, also erstmal finde ich, drüber reden ist nicht ausbuchstabieren. Mhm. Viele denken auch, oh Gott, man kann auch jedes Problem großreden. Das sind auch oft Leute, die dagegen sind, Probleme zu thematisieren. Ich glaube, dass Reden wirklich oft die Lösung ist. Mhm. Also vielleicht bei sexuellen Sachen nicht, dann ist vielleicht Machen besser als Reden. nur weil man eine Sache sozusagen anreißt, ist einfach noch nie, lange nicht irgendwas ausbuchstabiert, wie du sagst.
Das ist richtig. Das heißt, ich meine, ihr würdet ja vielleicht auch noch ein Weilchen weitermachen.
Ja, also ich würde gerne.
Ich würde es mir gerne auch noch ein Weilchen länger anhören. Man hat doch wirklich das Gefühl, man kommt euch sehr nahe, obwohl das eigentlich gar nicht so ist.
Ja, aber doch.
Oder
schon.
Doch.
Also ich finde schon. Ja.
Klopf, klopf, wer ist denn da? Ich bin's, Weihnachten. Ah, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten machen wir uns alle ganz viel Druck. Und weil komplexe Familienfragen eine Sache ist, die wir hier bei Plus Eins grundsätzlich mit Martin Kess besprechen, freue ich mich sehr, dass er heute hier ist, live und in persona. Allerdings jetzt noch draußen. Jetzt herein, bitte. Weihnachten steht vor der Tür.
Mensch, Caro, jetzt mal hier so schön.
Ja, wirklich schön.
Auge in Auge.
Jetzt ist es ja so, an Weihnachten, man weiß das, da steigt der Druck. Dieser Druck sorgt gerne mal für eine Explosion in der Familie. Meine Mutter griff sich stets ein Päckchen Zigaretten und verließ die Wohnung mit einem Rums der Wohnungstür. Da wusste man, Weihnachten war wieder voll im Eimer sozusagen. Und jetzt die Frage, wie kann man es denn halten? Wie haltet ihr es denn, damit das Fest nicht aus den Fugen gerät?
Also das Erste ist doch schon mal, die Erwartungen zurückzuschrauben. Also wenn das ist doch wie beim Urlaub auch, der Druck, dass alles perfekt sein muss, dass das so toll sein muss, der ist so hoch und dann kann die Wirklichkeit meistens das nicht einlösen. So, und dann, bei Weihnachten habe ich das Gefühl, das ist ja, glaube ich, so das emotionalste Familienfest. Und ich finde, die Gefahr ist am größten, dass durch die Sentimentalität der Eltern oder auch der Großeltern das immer zurückgeführt werden soll, auch wenn die Kinder schon lange groß und erwachsen sind.
Als würde man sich in eine Art Embryonalhaltung begeben und einfach hoffen, dass das alles genauso nochmal passiert. Ja.
Also weißt du, dann fahren gestandene 45 Jahre alte Manager nach Hause.
In Klammern Martin.
Nein, Moment.
Du meinst dich, sag ruhig einfach ich.
Nee, und dann schlafen die in ihrem Kinderzimmer, was die Mutter seit 25 Jahren nicht verändert hat, quetschen die sich in dieses kleine Kinderbett mit der bunten IKEA-Bettwäsche. Und so fühlen die sich dann auch. Und das ist auch, glaube ich, so ein Trick der Eltern. Die Eltern wollen, dass die dann die Kinder einmal nochmal so formbar sind und so brav, wie sie das früher waren. Mhm. Und ich finde, das tut gut, wenn Eltern sich bewusst machen, dass es doch schlau wäre, die Kinder als souveräne Wesen wahrzunehmen.
Ich würde noch weitergehen, einfach aus dem Nest zu schubsen. Einfach zu sagen, nächstes Jahr, mein Freund, da machst du mal dein eigenes Weihnachten. Du musst hier nicht jedes Jahr nach Münster tingeln und dich bei uns auf die Couch legen. Und dann gibt es eine Gans und das Ganze. Ich bin ja Berlinerin und mache mein eigenes Weihnachten, seit ich 24 bin. Da habe ich mir selbstbewusst einen Baum hingestellt und habe gesagt, jetzt mache ich hier mein Weihnachten. Und liebe das sehr. Und da kann mir keiner sagen, hier, Line, du hast schon wieder Sekt getrunken und was so und so. Das, ich mache da die Regeln an diesem Weihnachten. Und das war so ein großer und wichtiger Akt der Emanzipation, das selber zu machen.
Echt, da sag ich Glückwunsch, Caro. Danke. Ganz ehrlich, ich kenne, also die wenigsten kriegen das hin und die meisten sagen, ja, ich würde auch eigentlich gar nichts, aber die sind, ich muss und die sind so traurig.
Was ist, wenn zum Beispiel die erwachsenen Kinder nach Hause fahren und denken, ich muss und die sind so traurig? Und stell dir vor, die alten Eltern denken auch, boah, wir kotzen im Strahl, weil unsere Kinder angetingelt kommen und denen für alles ist Stress. Dieses Konservieren von so tun, als wären die alten Kinder noch klein, die leider ist es ja immer noch so, dass alle alten Frauen dann alleine ein Sechs-Gänge-Menü kochen müssen. Das ist ein richtiger Fuck-up. Ja. Also auch von Gleichberechtigung her.
Es ist auch wirklich wahr, in diesen Familien gibt es immer einen, der hat kein schönes Weihnachten und das ist die Mutti. Und alle sagen dann, oh Mutti, komm, setz dich doch auch mal hin. Ja. Und Mutti ist irgendwie, muss sich erstmal umziehen, weil sie nach Bratenfett riecht.
Und ich habe den Eindruck, je weniger christlich diese Gesellschaft wird, umso mehr drehen alle Weihnachten durch. Das ist auch so ein Ding, die hören alle von morgens bis abends christliche Weihnachtslieder in Swing-Versionen oder getarnt auf Englisch. Aber die haben damit gar nichts am Hut, aber es wird gefeiert, bis der Arzt kommt.
Also das ist ja auch bei uns zu Hause. Der Martin regt sich immer so auf, dass mir Weihnachten so viel bedeutet.
Ja,
weil
ich
er sagt, Charlotte, du glaubst nicht an Gott, du darfst nicht Weihnachten
feiern. Du hast kein Recht,
Ja, das hast du nicht zu bestimmen.
Du hast dein Recht verwirkt.
Jeder darf Weihnachten feiern, auch wenn man nicht an Gott glaubt.
Kommst du dann nicht mit dem Argument, dass du an Baby-Jesus glaubst?
Nee, noch nicht mal.
Das kennst du von Atheisten. Charlotte, ich mag Baby-Jesus.
Charlotte glaubt an große Weihnachtsbaumkugeln. Das reicht, das ist das Fundament. Genau, das reicht als Fundament. Ja. Weil du dich da drin spiegeln kannst, denkst du, das ist ein Weihnachtswunder.
Martin, das ist richtig asi, was du, das ist...
Aber können wir vielleicht, also nehmt uns doch mal mit dahin. Gibt's da so Abläufe, die immer die gleichen sind? Rituale bei euch?
Ich fange wirklich halt, während ich gerade Martin zugehört habe, wie der redet über Weihnachten, habe ich gedacht, hoffentlich fragt die Caro uns nicht, wie unser Weihnachten ist. Dann habe ich schon allein bei den Gedanken fast angefangen zu weinen.
Ach so.
Wirklich.
Na, wir können das auch umfahren. Ich hätte noch andere Anekdoten.
Nee, komm, stört mich nicht. Weinen muss ja alles raus, ne?
Okay.
Weihnachten ist für uns, für Martin und mich, immer ein Fest des Verzichts und der Traurigkeit. Wirklich, jetzt ohne Scheiß. Ich lache zwar, aber nur aus Verzweiflung.
Seid ihr Protestanten oder was?
Nee. Nein, das hat natürlich was mit der Patchwork-Situation zu tun. Wir haben, glaube ich, mal den Fehler gemacht, so großzügig zu tun, als ob uns das nicht viel bedeuten würde, dass die Kinder bei uns sind. Und das hat dazu geführt, dass wir die große, große Mehrzahl aller Weihnachtsheiligabenden ohne unsere Kinder verbracht haben.
Das war wirklich ein Riesenfehler.
Meine ich wirklich.
Das lässt sich aber nicht mehr rückgängig machen.
Jetzt ist es auch zu spät. Jetzt sind die Kinder ja auch so groß, dass die im Prinzip ja eigentlich gar nicht mehr so feiern wollen mit den Eltern, aber früher waren, das ist kein Scheiß jetzt, ich mache immer Witze und so, es ist jetzt kein Witz, dass Martin und ich wirklich jedes Weihnachten alleine waren. Jetzt kriegst du auch Depression.
Oh nee, das ist auch schlimm.
Also jetzt nichts gegen dich, Martin.
Wir zu dir kommen sollen.
Du so ganz fest den Baum immer hinstellst und sagst, hier, mein Baum.
Ich verstehe diesen Schmerz. Ich gebe jetzt im Jahr 2019 zum allerersten Mal eins von meinen drei Kindern her Und es ist, es ist nicht das Gleiche. Und wir haben alle jetzt schon schlechte Laune, weil eins der Kinder nicht dabei ist. Und das ist Horror. Mhm. Und ich kann das so gut verstehen. Also es ist Horror.
Also wenn die diese ganzen Weihnachtsrituale machen natürlich mit Kindern oder für Kinder Sinn und Spaß, ne? Dann sieht man das eigentlich durch die Augen der Kinder und findet das ja auch alles toll. Aber wenn die Kinder nicht da sind, bei mir ist das dann so, macht das überhaupt keinen Sinn.
Du hast so. Ja auch eine Zeit lang, hast du ja gesagt, Charlotte, versteck dich, wenn ich die Klingel klinge. War das Christkind da? Weil
oh Mann.
Nein, Quatsch, hat er nicht gemacht. Oh
Gott, nein, aber das ist... Ja, dann sitzt man halt da und man hat dann, wir haben uns manchmal sogar was Schönes angezogen. Ne?
Ja, und wir haben, das war zum Beispiel wieder schön, wie so ein Gemälde, Selbstauslöser. Wir haben eine schöne Position für die Handy rausgesucht und dann haben wir uns so schicke, hässliche Weihnachtspullover, ein goldenes Kleid und Schmuck und Schminke und so gemacht und hatten einen alkoholfreien Sekt im Glas. Und haben Selbstauslöser uns selber alleine vorm Weihnachtsbaum fotografiert.
Wow. Ja. Uns hören Leute aller Altersstufen zu. Ich könnte, ich weiß jetzt gar nicht, also einige weinen jetzt bestimmt.
Ja, tut mir leid.
Traurigen. Und dann muss man ja sagen, in einem highlightlosen Jahr, in einem langen Leben, das jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel Fun mitbringt, ist einfach für viele Menschen Weihnachten dieser Sehnsuchtspunkt. Und man arbeitet und macht ordentlich seine Erwachsenensachen und starrt immer auf dieses Jahresende, wo alles irgendwie in goldenes Licht getaucht ist und dann auch bitteschön toll sein soll.
Ja.
Dass wir Weihnachten hier traurig besprechen, ja, das will ich nie für möglich gehalten.
Aber es ist auch ehrlich irgendwie. Ich finde es ja auch ehrlich, wenn man darüber redet, wie viel Streit es immer gibt. Und dass dann die Kombination von familiären, unausgesprochenen Problemen mit Alkohol und Heizungsluft, dann knallt der Alkohol ja auch noch mehr, wenn die Heizung an ist. Und dann drehen einfach alle am Rad, weil... Einer muss so viel kochen und die anderen essen das und sagen nicht, dass das lecker ist. Alle Geschenke sind schlecht.
Ja, gut, das erspart ihr euch natürlich.
Das haben wir nicht, ja.
Ja, und die Leute, die Familien hängen natürlich auch auf einmal wieder viel länger und viel intensiver aufeinander, als sie das in dem echten Leben tun. Das ist ja eh so, 2 Stunden geht ja immer, 2 Stunden reißen sich alle zusammen. Aber das ist dann ja immer mit 5 Übernachtungen und so weiter und so fort. Und ich finde, es macht ja immer Sinn, ökonomisch auf was drauf zu gucken. Und der Druck, den Eltern ausüben können auf Kindern, ist ja auch immer ein wirtschaftlicher Druck, ne? Also wenn Kinder nicht parieren, also wenn auch erwachsene Kinder, dann haben die Eltern natürlich in der Regel einen ganz schönen Hammer, nämlich das Erbe. Und dieser Druck, der ist einfach da und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, warum viele erwachsene Kinder nach wie vor brav nach Hause dackeln, obwohl sie es eigentlich total schrecklich finden.
Also, wir versuchen das jetzt mal zusammenzufassen. Die Frage war, was macht ihr, damit es nicht aus den Fugen gerät? Und ich denke, dass wir hier sensibel Folgendes rausgeschält haben. Leute, emanzipiert euch auch hier, macht euer eigenes Weihnachten. Macht euch nicht abhängig von diesem Druck der Eltern. Und wenn ihr alleine seid, dreht die Heizung nicht so auf.
Ja.
Absolut.
Und sagt vorher, was ihr wollt und vor allen Dingen, was ihr nicht wollt.
Ja. Darf ich dazu noch was sagen? Weil ich habe mal im Radio einen ganz tollen Bericht gehört über eine Frau, die sowas wie Familientherapeutin war. Und die hat sich spezialisiert auf Familienfestberatung. Wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Da gehen ja auch Familien zugrunde, Weihnachten oder ne, der Acht hier, Goldene Hochzeit oder so. Und die sagt... Ein Riesenproblem ist, dass erwachsene Kinder immer wieder zur Kernfamilie nach Hause müssen. Oft werden die angeheirateten Partner nicht akzeptiert, nur das eigene Blut und so weiter. Und dann sagen die alten Eltern bestimmen von Geburt an der Kinder bis zur Geburt der Enkel und noch drüber hinaus, wie man Weihnachten feiert. Und das kann richtig malträtierend sein, dass es immer das gleiche Essen gibt, immer den gleichen Ablauf.
Trotzdem
mit Uhrzeitenkirche.
Alle Trottel jedes Jahr wieder
aber
hin.
Aber weil so emotionale Erpressung aufgeladen ist und die hat dann alle an den Tisch gesetzt und dann durften angeheiratete Leute sagen, dass die das Essen von der Schwiegermutter richtig, richtig schlecht finden. Und dann muss das ein bisschen aufgemischt werden und etwas demokratisiert werden, dass man sagt, man feiert mal an einem anderen Ort. Da kann der Opa auch mal sagen, dem ist wichtig, man geht in die Kirche, aber dann feiert man bei einer anderen Familie und dann hat man halt keinen Baum, sondern ein eine Murmelbahn statt einem Baum. Also, dass man alle sich einbringen können und dass das etwas sozusagen für alle schön gestaltet wird.
Es ist verrückt, dass es so schwierig ist, das aufzulösen.
Ja. Kennst du diese Drei-Stufen-Fotografie bei Familienfesten? Mm-mm. Also jetzt haben, sagen wir mal, die Eltern haben eingeladen, dann sind die süßen kleinen Enkel von den Kindern mit dabei und dann wird erstmal das beste Foto gemacht. Das ist nämlich die Großeltern nur mit den süßen Enkeln. Mm-hmm. So, dann in der zweiten Stufe dürfen die leiblichen Kinder mit auf das Foto. Oh, und erst in der Stufe 3 dürfen dann die Angeheirateten
und
dazu.
Und die Hunde.
Und die, ja, und die Hunde.
Und die Ratten, ja. Dann am Ende die Ratten.
Genau. So. Oh,
ja. Und das Bild, was nie aufgehangen wird, ist Stufe 3. Und Stufe 1 und 2 würden noch aufgehangen in der Wohnung. Und Stufe 3 mit den Angeheirateten wird wahrscheinlich noch nicht mal entwickelt im Druckerei.
Aber Charlotte, es gibt auch richtig tolle Familien.
Und können wir vielleicht festhalten, dass die Angeheirateten wenigstens das Glück haben, dass sie nicht zu ihren eigenen Familien müssen? Ja. Also vielleicht ist das sozusagen...
Ja.
Eine der ersten Sätze, die ich über dich gehört habe, war, privat hört die nur Elvis. Habe ich so im Kopf behalten, ist lange her.
Ja, stimmt da auch früher.
Ja? Mhm. Gut, Neil Diamond ist ja auch nah dran. Es gibt ja auch Songs, die beide gesungen haben. Was gibt es denn zu sagen über den Song? Den wir jetzt hören.
Das höre ich, seitdem ich mit Martin zusammen bin. Das hören wir oft im Urlaub. Und für mich ist das, also ich weiß nichts über das Lied, was Neil Diamond damit gemeint hat. Aber für mich ist das wie ein heiliges Lied ohne Christentum. Holy, holy. Und Holly ist doch diese Stechpalme, die immer auf dem Christmas-Pudding oben drauf ist. Weißt du, diese Pixie-Blatt.
Ah, nee, nie gehört.
Mhm. Ich dachte, du schüttelst den Kopf, weil das stimmt nicht, was ich sage, schon wieder. Nee, das stimmt nicht.
Nee, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass die Engländer Kakteen essen zu Weihnachten.
Nee, nicht essen, nur das da drauflegen, damit die Kinder nicht drangehen. Und dann denke ich immer, wenn Neil Diamond singt, Holly, Holly, und das baut sich so langsam auf und es ist so richtig wie so ein gruppenorgiastischer Song. Und am Ende schreit der ganze Chor, Holly, Holly, und dann sehe ich, Martin und mich mit dieser riesigen Fantasiefamilie, die wir nicht haben, und alle in einem weißen Gewändern mit offenen Haaren und tanzen uns um den Weihnachtsbaum in Ekstase. I'm gonna rise in the sky. Touch a man who can't walk upright. And that name, man, he gonna fly. And I fly.
Ist man am Ende vielleicht fast froh, dass Neil Diamond hier aufhören durfte, ehe er ganz und gar heiser wird. Was für ein festlich und feierliches und großes Stück Holly Holly von Neil Diamond. So gehört bei Plus Eins mit mir. Ich heiße Caro Corneli.
Mein Name ist Charlotte Roche.
Und der Martin Kess ist auch
Martin
noch hier.
Kess.
Ja, du warst
und Martin Kess ist unser Mann.
Naja.
Ach so.
Ich gehe jetzt wieder.
Ja, schön, dass du da warst. Komm noch bei Gelegenheit wieder.
Das
wir haben da
ich.
Ein Klavier.
Und Charlotte, bis Donnerstag.
Ich habe doch recht, oder?
Fuck you.
Donnerstag, ja.
Ich habe doch recht.
Ich habe doch recht.
Das ist das Wichtigste. Hauptsache, ich habe recht.
Ich mache die Tür ganz laut zu, damit auch alle wissen, dass ich wirklich gegangen bin.
Wir kommen jetzt zu einer Sache. Hätte man mich aufgefordert, hier ein Ding, einen Gegenstand mitzubringen. Es wäre ein Klaus Kinski-Aufkleber gewesen mit leuchtenden Augen. Ein ganz tolles Ding aus den 90ern, Aufkleber, Kinski drauf. Und die Augen konnte man hinten anschalten, die leuchteten so. Und der hing immer in meinem Weihnachtsbaum. Der ist zu altersschwach, um ihn zu transportieren.
Ach.
Und ich war ja jetzt auch gar nicht aufgefordert, sondern du. Und da bin ich ganz gespannt, was du mitgebracht
hast. Ich habe was mit, ich muss ganz kurz weg die Kopfhörer ablegen.
Ja, ja. Im Moment sieht es fast so aus, als würde sich etwas Lebendes, Verletzbares da an deinem Pullover befinden. Ist es denn ein Babyhamster?
Ich habe meinen Steinmarder Willibald mitgebracht. Also es knuspert auch, weil das ein bisschen Plastik dran ist. Das ist auch extra.
Ja.
Erstmal erkennst du so...
Es ist ein Pullover im Moment.
Gut, sehr gut. Ja. Ein schwarzer Sweatshirt. Und jetzt halte ich fest, ich drehe es um und dann siehst du es sofort. Das hier ist ein interaktiver Klett-Countdown. Achtung, ich mal, guck mal. Und dann habe ich...
Ich denke, ich habe verstanden, was es ist. Also, wir haben hier einen Pullover, auf dem sich relativ simpel vorne eine Klettgegend befindet. Da ist diese Klettgegend und auf diese Klettgegend werden jetzt von dir Zahlen appliziert.
Richtig.
Wenn wir es jetzt ganz genau nehmen würden, würde da heute eine 2 stehen.
Guck mal hier, ich habe eine 2.
Ja.
Willst du einen 2 kaufen?
Ja.
So. Und jetzt guck dir das, da muss man so ein bisschen drücken.
Zeig mal, was da jetzt steht.
Guck mal bitte.
2 days till Christmas steht da jetzt.
Einfach so ein Countdown.
Das kann doch nicht die Wahrheit sein.
Für jeden Tag im Jahr.
Also du kannst wirklich am 25. Dezember kannst du den anziehen.
Eine Minute nach 12.
Ja.
Von der Nacht vom 24. auf den 25. schon runterzählen.
Also eine 365 gäbe es da auch, ja?
Total.
Wow.
Auch wenn du zum Beispiel sagst, nächstes Weihnachten feiere ich nicht, könntest du 2 Jahre runterzählen. Ist das nicht toll?
Ja,
und das
ist wirklich
hier,
toll.
Und das hier zeigt meine große Freude an Weihnachten. Das ist jetzt wirklich etwas, wo du denkst, jetzt lügt sie wieder.
Nein.
Weil für mich, seitdem ich mit Martin zusammen bin, Weihnachten sehr traurig ist.
Ja, protestantisch.
Aber es ist wirklich so, dass ich auch, seitdem ich mit Martin zusammen bin, meine Kernfamilie verlassen habe und früher aus einer großen Familie kam und mit Martin dann nur Martin und ich waren mit unseren Kindern. Und dann war ich sehr geschockt, wie klein die Familie ist. Und wenn man dann noch die Kinder abgibt zu den anderen Patchworkies,
ist die Hölle.
Ist man einfach gearscht.
Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ich würde am liebsten die ganze Zeit nur kichern, kann aber ein Stöckchen wie dieses nicht liegen lassen, weil du gerade gesagt hast, du hättest die Kernfamilie verlassen.
Ja.
Wie kam es dazu? Oder lässt sich das so grob sagen? Warum du die Kernfamilie
Es gab
verlassen
nicht
hast?
Einen Streit, wie dass die mir Geld geklaut haben und dann habe ich Schluss gemacht. Ja, also ganz ein großes Leben simpel erzählt ist einfach, dass ich als Kind schon offensichtlich unzufrieden war und als Teenager sehr, sehr schwierig mit, also wirklich auch Konsum und Sachbeschädigung und Konflikte mit der Polizei und alles, wo Leute sagen würden, das ist ein Hilfeschrei von dieser Jugendlichen. Und wo meine Familie, obwohl meine Eltern getrennt waren, beide zusammen sehr gleich reagiert haben, dass ich alleine das Problem bin und die Familie zerstören will. Also sie haben das Kind isoliert und gesagt, du bist verrückt, das stimmt nicht, was du sagst. Und ich habe immer gesagt, Hilfe, Hilfe.
Warum lachst du denn jetzt?
Ich versuche gerade was Trauriges.
Ich weiß. Es tut mir auch leid. Ja. Ich habe ja gesagt, ich würde am liebsten die ganze Zeit nur kichern.
Ja, ich auch. Aber es ist auch wirklich...
Aber es gehört dazu.
Meine Therapeutin sagt immer, Frau Rausch, wieso erzählen Sie die traurigsten Sachen so lustig? Und das muss sein, weil sonst ist einfach Selbstmord angesagt.
Ich kenne das.
Ja, nochmal zurück zu meiner Familie.
Also die Familie wollte dich nicht mehr haben oder die Familie hat immer gesagt, warum versucht sie jetzt schon wieder die Familie kaputt zu machen?
Ja.
Obwohl du ein Kind warst und Kinder sowas nie versuchen.
Richtig.
Die versuchen eigentlich immer nur richtig zu sein und reinzupassen und das richtig zu machen.
Und dann ist mir so aufgefallen in der Therapie und eine Mischung aus Martin und Therapie, wie viel da eigentlich schiefgelaufen ist. Und dann wollte ich immer mit meinen Eltern darüber reden einfach. Nur eine Kritik üben über, dass ich teilweise unzufrieden bin, welche Familie ich zugeteilt bekommen habe als Kind. Und das haben die, das meine ich jetzt im wortwörtlichen Sinne, ohne Witz, haben die sich die Ohren zugehalten und laut la 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 geschrien.
Das finde ich noch schlimmer als kichern.
Ja, also wenn meine Eltern gekichert hätten, wäre ich froh, weil das ist irgendwie auch so eine Art Verbindung und Emotion, aber die hatten keine. Ja, und ja, so. Und deswegen komme ich eben aus einer großen Familie und habe sozusagen die nicht mehr aus eigenen Stücken nicht mehr. Also, wo ich auch die ersten Jahre immer das ganze Weihnachten wirklich durchgeweint habe, weil ich die so vermisst habe, obwohl ich die verlassen habe. Und Martin hatte eine heulende Ehefrau zu Hause.
Aber da hast du ja im Grunde schon richtig gemacht, was wir vorhin mit deinem Mann kurz besprochen haben. Nämlich, du hast dich da gelöst und machst nicht mehr bei diesen Regeln mit und machst dein eigenes Weihnachten. Egal genau. Wie klein und
nicht
schnöde
nur
das ist.
Mache ich mein eigenes Weihnachten, ich mache mein ganzes Jahr mein eigenes Leben. Ich habe mich nicht nur Weihnachten von meinen Eltern getrennt, sondern für immer.
Ja, frohe Weihnachten.
Weihnachten. Ich wollte fragen, ob du ein Teil vielleicht von meiner neuen Familie werden willst.
Oh, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, man fühlt sich doch ohnehin, also wenn man jetzt so dir und deinem Mann immer so zuhört und diese vielen Parallelen entdeckt, dann fühlt man sich ja ohnehin da so ein bisschen dazugehörig. Da bin ich bestimmt nicht alleine mit. Ja. Aber jetzt, wo du schon so fragst, wie könnte ich das ablehnen?
Cool.
Ich bin richtig gut in Weihnachten. Ich bin tatsächlich richtig gut in echte Stimmung machen und nicht diese, alle müssen jetzt zufrieden sein. Charlotte Roche, ich freue mich sehr, dass du immer noch hier bist.
Was gehen manchmal, Leute?
Nee, Quatsch. Noch ist mir keiner von der Fahne gegangen.
Ich finde es sehr schön in deinen Händen.
Und du bist ein engagierter Typ, das kann man, glaube ich, ruhig so sagen. Du hast dich unter anderem dafür eingesetzt, dass die sogenannte Luxussteuer auf Tampons endlich abgeschafft wird. Aber mir fiel dann auf, dass ein unverkrampfter Umgang mit der Periode für dich schon ganz lange ein Thema ist. Nämlich gab es, und das ist viele Jahre her, eine Sendung Zimmerfrei, bei der du zu Gast warst. Und da wurdest du in so einer riesigen Achselhöhle interviewt. Was total, erinnerst du dich daran?
Ja, natürlich. Ja. Wie kann man das vergessen? Ich träume jede Nacht noch davon.
Ja, das war toll. In dieser riesigen Achselhöhle wurdest du interviewt. Doch, das war herrlich. Und dann hat die Christine Westermann dich auch gefragt, wie das eigentlich ist, warum dir das so wichtig ist, dieser Umgang. Und dann hast du das Folgende gesagt, weil wenn ein Mädchen sich bei einem anderen Mädchen einen Tampon borgt, du immer das Gefühl hast, der Schamgrad ist der gleiche, als würde die der anderen ins Ohr flüstern, ich habe gerade ein Kind umgebracht. Und das habe ich mir so gemerkt und das war der Tag, ohne Quatsch, ab dem ich stolz war, eine Periode zu haben und ich rumgerannt bin und gesagt habe, wenn ich meine Periode habe, das ist, wenn Blut aus meiner Scheide läuft und so wirklich laut und allen das gesagt habe und Leuten damit auch penetrant auf die Nerven gegangen bin, weil ich dachte, es ist etwas zum Stolz drauf sein. Genau, und das ist jetzt, würde ich sagen, naja, nicht nur dein Verdienst, aber ich habe auch andere damit angesteckt. Leute haben jetzt Spaß am Periode haben.
Findest du nicht, dass das einen richtigen, so einen Vibe gibt.
Ja.
Wirklich dieses Jahr. Oder ja, und auch letztes.
Bei mir schon länger. Aber ja das länger. Geht ja.
Aber der Vibe wird immer doller. Wir befinden uns immer mehr in einem stetigen Fluss von Periodenblut und Bindegewebe, was auch ausgeschieden wird. Und wir haben Spaß daran, mit Flamingo-Ringen da drin rumzuschwimmen und uns
bei den Flamingo-Ringen kann ich jetzt nicht ganz mitgehen.
Nee. So als Schwimmhilfe im Blut.
Ach so.
Ja.
Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber so viel kämpfen. Blutet ja auch keiner, dass er darin schwimmen könnte.
Also ich glaube, dass in Deutschland seit den 70ern Feministinnen dafür kämpfen, für eine normale, dass man nur einfach normal sagen kann, hallo, ich bin Menstruierende. Und das eben nicht wie dieses Getuschel hinter der vorgehaltenen Hand. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt, genau jetzt, für junge Frauen tatsächlich klappt.
Und die eine Art heiteren Feminismus dazu entwickeln. Das ist mir mal so wichtig, dass Feminismus nicht so, nicht so wütend und nicht so zerknirscht ist, sondern genau so, dass man Leuten so ein bisschen zu nahe tritt, denen ein bisschen auf die Nerven geht und sagt, ich blute, wie es bei dir. Auch gerne das mit Männern macht, die ja dann immer noch sich ein Stück zurücknehmen und das irgendwie schamhaft finden. Mhm. Und denen, finde ich, muss man das eben beibringen.
Ja, aber so. Zum Beispiel, wenn manchmal Leute sagen, ja, der Feminismus ist so ernst oder man muss alles lustig machen. Bei Periode kann man es gerne machen. Bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.
Nö, das ist nicht so
genau.
Lustig.
Genau, meine ich ja. Dann ist Wut und laut sein und ein Betongesicht haben und schmale Lippen haben und aggressiv aussehen und hässlich und laut werden und dass die Stimme hochgeht.
Mit Sicherheit genau richtiger. Richtig. Ja, so. Sonst läuft man auch Gefahr, nicht ernst genommen
richtig.
Zu werden.
Und dann denke ich manchmal, bei sehr wichtigen feministischen Themen gibt es sowas wie, das nennt man ja Sound Policing. Das, kennst du das? Mm-mm. Dass die Leute sagen, jetzt schrei mal nicht hier so rum und verliere die Kontenance, dass mm-hmm. man eben über die Art, wie das delivered wird, kritisiert, anstatt
über das,
zuzuhören, worum es geht. Und ganz viele Themen in politischen Sachen sind sehr emotional.
Mm-hmm.
Thema Veganismus, Tierwohl, Tierquälerei. Wieso soll man nicht für das Tierwohl sozusagen sich super emotional einsetzen?
Ja.
Weil das, die Verbindung zwischen Mensch und Tier ist emotional.
Na, wieso soll man nicht? Weil dann genau Leute kommen und sagen, schrei nicht so rum.
Richtig,
deswegen
genau.
Würde ich, glaube ich, versuchen, das sachlich zu platzieren.
Ja. Und ich würde dann weiter schreien und sagen, versuch einfach, obwohl dir nicht gefällt, wie ich schreie, zuzuhören, was ich sage, weil ich kann gerade nicht anders als schreien.
Gute alte Elvis Presley mit Way Down. Ein Titel, den du dir ausgesucht hast.
Ich
möchtest
bin schuld.
Möchtest du noch sagen, wieso?
Elvis Presley ist für mich der menschgewordene Weihnachtsbaum.
Einfach kann ich sehr gut verstehen.
Schön mit Edelsteinen besetzt. Wenn er die Arme auseinander macht, glitzert alles.
Das stimmt. Elvis Presley ist tatsächlich auch sehr weihnachtlich. Ich bin da in Gedanken bei Frank Sinatra.
Naja, da kann ich nichts mit anfangen. Ja. Irgendwie mit der Mafia und so, das stört mich.
Okay. Elvis Presley ist der menschgewordene Weihnachtsbaum. Ja, das reicht ja als Erklärung auch aus. Es gibt ein Bühnenprogramm von dir in der nächsten Woche. Wie ich letzte Woche gelernt habe, hast du da auch sehr viele Tage hintereinander. Keine Freitage eingeplant, habe ich letzte Woche gelernt.
Ja.
Also keine so ein Day off, wo du mal
ja.
frei hast.
Kein Donnerstag frei.
Kein Donnerstag frei.
Nicht ein Donnerstag.
Also es gibt dieses Programm und ich weiß nur den Titel.
Ja.
Und ach so, ich habe ein Plakat gesehen, auf dem stehst du, auf dem bist du, glaube ich, gerade gesprungen wie ein Ninja.
Ich schreibe Stand-up-Nummern und trainiere Stand-up seit Anfang des Jahres, seit Januar 2019 und erfülle mir einen großen, großen Traum, den ich angefangen habe zu träumen, als ich immer mit meinen Büchern auf Lesetour war. Und dann habe ich gemerkt, Lesen ist halt mega langweilig, weil ich habe es ja selber geschrieben und dann lese ich das vor. Ja. Und man liest einfach immer vor, was man selber geschrieben hat. Das hat nicht so einen Mehrwert für mich jedenfalls. Und dann habe ich immer weniger vorgelesen und immer mehr Fragen beantwortet. Und so im Direkten, dass man eben rumsteht auf der Bühne und rumläuft und nicht so hinter einem Tisch versteckt mit einem Buch und sich so daran festklammert, sondern Buch weg, Tisch weg, Mikrofon in die Hand, rumlaufen auf der Bühne und der direkte Kontakt. Leute fragen, was machst du denn, mit wem bist du hier, wieso, was findest du denn an Feuchtgebiete so gut, hä? Und so. Und dann daraus...
Eine brillante Frage aus dem Publikum an die Autorin.
Ja.
Was findest du denn an deinem
Nein,
Buch so
ich
gut?
Ich habe die Leute das
ach
gefragt.
So, ach so.
Und die dann denken, scheiße, jetzt fragt ihr mich als Nächste. Und dann habe ich gemerkt, warte mal, das ist Stand-up. Man steht rum, man improvisiert, man redet auf Gag. Ich verpacke politische Themen, meine ganzen Körperbefreiungssachen und Female Empowerment und Body Positivity.
Ah,
ja.
Und sowas wie, wenn Frauen mehr verdienen als ihr Mann, dann fällt denen sofort der Schniedel ab. Sowas, das wäre so ein
in
Gag in der
Richtung.
Preisklasse. Ja.
In diese Richtung.
Ah, sehr gut.
So, und Also es, die Hälfte von meinem Stand-Up-Programm wird über Martin sein, das weiß der aber noch nicht.
Ah.
Ja. Und es geht um meine Themen, einfach körperliche Sachen. Ja, zum Beispiel mein Alter, Teenager, also Mutter von Teenager-Kindern sein. Und es wird politisch und untenrummig.
Mhm. Politisch und untenrummig, schön.
Natürlich, was sonst bei mir?
Auf meinem Zettel, weil wir ja verschiedene Themen hier heute besprechen, steht als nächstes der Körper.
Boah, damit kann ich viel anfangen. Ja. Ja.
Du hast einen Körper, den hast du auch heute mitgebracht.
Ja, noch, weil ich glaube ja bald geht es auch ohne. Ja. Die stelle ich mir immer schon auch vor, wie man irgendwo hingeht, wo man ohne nur noch Körper? Den Gehirn und Geist transportiert und der Körper bleibt zu Hause. Aber jetzt gerade geht es ja noch nicht.
Also dein Körper, den du auch heute mitgebracht hast, der musste in diesem Jahr ganz schön was aushalten auch. du hast dir da Titanhaken in den Rücken rein bolzen lassen.
Ja, ja, kann man so sagen.
Ich muss sagen, es ging ja, also als du das gemacht hast, es war in der Sendung Joko und Klaas, das Duell um die Welt, heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Ging es immer darum, ob das halten würde und ob du daran halten würdest.
Ja.
Und als dreifache Mutter war ich total zuversichtlich, dass das halten würde, weil ich festgestellt habe, die Haut wird immer elastischer, je älter man wird. Also wenn du diesen Stunt mit 20 gemacht hast, wäre die Chance, glaube ich, viel höher gewesen, dass irgendwas zerreißt. Und aber die Haut einer über 40-jährigen Frau oder in meinem Fall nahezu 40-jährigen Frau ist sehr elastisch. Darum wusste ich, dass es halten würde. Musste mich trotzdem wirklich zwingen, das anzusehen.
Ja. Ging es dir schlecht? Also wurde dir schlecht oder hast du gedacht, ich sterbe oder was war deine Sache?
Also man geht doch sehr stark, also wie gesagt, ich muss mich zwingen, ich bin sehr mitgegangen. Ich hatte eine körperliche Reaktion auf das Gesehene. Ich hatte auch fast so wie ein mütterliches Moment, dass ich dachte, warum muss sie denn immer so harte Sachen machen? Es geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Das habe ich gedacht. Und darum vielleicht die Frage, da bin ich gewiss nicht die Erste, die das fragt, warum hast du das gemacht?
Auch in diesem Tonfall.
Warum hast du das gemacht?
Ja, Charlotte.
Ich weiß auch nicht, es war wirklich ein mütterlicher Ton.
Ich weiß aber wie du das meinst. Das ist ja, ich nehme das immer, das ist ja auch nett gemeint, dass die Leute sich Sorgen machen um mich und so. Es ist ja total klar, dass ich das niemals gemacht hätte, auf die Gefahr hin, dass ich auch nur ansatzweise hätte sterben können.
Also das habe ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich an sehr große Dehnungsstreifen.
Ja, also wenn die Haut gerissen wäre, hätte mich das nicht so gestört, weil das fände ich immer noch auch dann den Einsatz lohnenswert. Für mich ist das extrem Entertainment. Hm. Einfach so wie früher einfach jemand sich so klein knüttelt in so eine Kanone und dann so über das Feld geschossen wird und dann irgendwo auf dem Misthaufen landet und alle klatschen. So ähnlich ist das, dass ich so denke, ein großer Antrieb für mich immer schon im Leben war, krasser und stärker zu sein als Männer in Männersachen. Das ist eins meiner Hobbys.
Mhm.
Irgendwo hinzukommen und dann zu erfahren, ach krass, Poker, wow, 99% aller Pokerspieler sind Männer. Okay, dann lerne ich das und dann ziehe ich die alle ab.
Ja.
So, und dann haben wir, das war bei der Stock Car Crash Challenge auch, dann bin ich eingestiegen und die haben alle, die da gefahren sind, Axel Stein und so, seit 12 Jahren oder so das jedes Jahr gemacht und ich sollte das schnell lernen und mitfahren, dann fahre ich eben nicht einfach so mit, sondern dann nehme ich Privatunterricht in Stockcar fahren, wie man die Kurven am besten nimmt und wie man ganz, ganz perfekt Autos aufs Dach dreht, damit man Punkte macht bei diesem aufs Dach drehrennen.
Ja.
Und ich glaube, ich bin beim ersten Jahr Zweiter geworden und beim zweiten Jahr, wo ich mitgefahren bin, direkt Erste.
Wow.
Und das ist eine...
Also der Ehrgeiz kommt nur daher, das besser zu machen als die Männer.
Ja. Ja, das macht mich richtig glücklich. Und dass ich dann so sehe, was ich alles kann, wie man Angst überwinden kann und Schmerz überwinden. Und bei vielen Sachen so... Beim Laufen oder so können wir nicht schneller sein als Männer. Und das stört mich sehr. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, sozusagen wie mit Angst vor Männern, körperliche Unterlegenheit bei Männern. Dass wenn ich mal zu einem Freund, der stark ist, sage, halt mich mal fest und drück mich auf den Boden und lass mich nicht weg, so eine Simulierung eines Überfalls oder so. Mhm. Und ich dann denke, ich bin super trainiert, mega stark und so schnell wie noch nie.
Und du stellst fest, es geht gar
nicht. Nichts. Und das ist für mich, das ist so angsteinflößend, so erstickend schrecklich, dass Frauen, dass wir Frauen körperlich ausgeliefert sind. Glaube ich, dass mir das einfach große Freude macht, dass wenigstens, wenn man Waffen hat, also du weißt, was ich meine, ja. Ein Auto oder jetzt diese...
Oder seinen unendlichen Mut darunter ja, zu springen, das genau. Ist, glaube ich, auch eine
genau.
Waffe.
Genau, und das ist dieser Wille, dieser unbändigbare Wille. Ich wusste, ich hätte ja jederzeit abbrechen können und ich wusste vorher, dass egal, wie weh das tut, diese frischen Bolzen da im Rücken, das sind ja vier riesige, dicke Piercings durch die Haut und den Speck vom Rücken. Ich wusste das einfach, dass egal, wie das blutet und egal, wie weh das tut und selbst wenn ich ohnmächtig werde und in meine eigenen Kotze ausrutsche, dass ich trotzdem nachher, wenn ich wieder wach bin, da zu der Brücke gehe und darunter springe, weil ich mir selber einfach sage, so, du machst das jetzt. So. Und das ist auch ein wirklich großer Rausch nachher. Also wenn man so wahnsinnige Angst hat vor Schmerz und das dann macht, dann denkt man danach wirklich, dass, also ich muss vor nichts Angst haben und ich kann alles, habe ich gedacht danach.
Henrike Möller hat sich in den letzten Wochen mit vielen Leuten getroffen, die nicht im eigentlichen Sinne ein geradliniges Leben führen. Paul fährt mit seinem Van durch die Welt, Susanne wohnt im Wagendorf, Schub lebt ganz ohne Geld gleich mal. Und wir haben hier in den letzten Wochen viele Menschen kennengelernt, die ja einen alternativen Lebensentwurf haben. Mo geht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Sie ist Anarchistin, sie ist Umweltaktivistin und lebt in verschiedenen Protestcamps, wie wir sie vom Hambacher Forst zum Beispiel kennen. Wenn ein Wald abgeholzt werden soll oder so, dann bauen nämlich diese Gruppe dort ihre Baumhäuser auf und dann besetzen sie den Wald. Und in so einem besetzten Wald hat Plus1-Reporterin Henrike Möller die Mo getroffen vor ihrem Baumhaus. Mo ist natürlich Zwinker, nicht ihr richtiger Name. Vielleicht war es Zufall, vielleicht auch nicht. Während des Gesprächs ist auf jeden Fall ständig ein Hubschrauber über die beiden geflogen und Mo hat sich dann immer schnell ihre Kapuze über den Kopf gezogen.
Ach krass, es sieht ja voll schön aus.
Ja, im Sommer ist es ziemlich versteckt. Da muss man ziemlich nah rankommen, um es zu sehen.
Jetzt ist das ja wie viel Meter in der Höhe?
8 oder 10 vielleicht.
Wow. Wie kommt ihr da hoch?
Da ist ein Seil dran. Ich habe einen Klettergurt an, habe dann 2 kleinere Seile, die ich als Klemmknoten nutzen kann und kann mich dann in das Seil hängen.
Aber nicht so easy, oder? Weiß nicht, ob ich da hochkommen würde. Aus was besteht das Baumhaus?
Platt ausgedrückt, das ist tatsächlich meistens sogenannter Müll von Baustellen, die ihre Sachen nicht mehr brauchten.
Und so ein bisschen Farbe ist ja auch außen, also ein bisschen dekoriert. Ich sehe da Tücher, die im Wind wehen.
Das eine ist ein Soli-Banner für einen anderen Wald. Darunter hat das Zeichen, das ist das Sätzenzeichen, dieses N mit dem Pfeil oder diese, das ist eigentlich ein Bilanzpfeil und da ist dieser Kreis drum. Also ich glaube, eine anarchistische Person, schwer zu sagen, ob ich das schon immer war, aber zumindest von meinem Grundbewusstsein her kam kein Punkt, wo ich gedacht habe, so okay, das habe ich vorher gemacht und dann auf einmal war ich Anarchistin. Der Unterschied von früher zu heute ist, dass ich eben früher noch versucht habe, mich in dieses kapitalistische System einzufügen, bedeutet, ich habe früher mal studiert. Also ich habe was Naturwissenschaftliches studiert, habe das auch abgeschlossen, habe ja einige Wochen oder Monate darin gearbeitet. Irgendwie ging es mir die ganze Zeit schlecht damit, dass ich gedacht habe, ich mache einfach was vollkommen Falsches. Das hatte jetzt wenig damit zu tun, dass ich einfach einen anderen Job machen will, sondern tatsächlich, dass ich unfassbar darunter gelitten habe, dass ich einfach die ganze Zeit wusste, dass ich dieses System gerade unterstütze und dass eben wirklich fast alle Jobs am Ende dazu da sind, dass eben das ganze System erhalten bleibt.
Aber was ist es jetzt genau, dass du am kapitalistischen System ablehnst?
Es ist halt einfach so, dass ich meine Eltern oder auch mein gesamtes Umfeld immer gesehen habe und denen es einfach unfassbar schlecht ging, einfach weil sie das System kaputt macht, mit Arbeiten, Ausbeuten, wir brauchen mehr Geld, wir müssen dies und das bezahlen.
Dieser Hubschrauber, ey. Und dann hast du deinen Job gekündigt und wie ging es dann weiter?
Dann bin ich in den Wald gezogen.
Dann bist du in den Wald gezogen.
Hab dann eben auch festgestellt, dass ich mich in den Bäumen viel wohler fühle. Und letzten Endes war es richtig schön zu merken, wie leicht ich mich auf einmal gefühlt habe. Es ist einfach schon echt was Bezauberndes, oben in der Baumkrone zu sein und morgens von Eichhörnchen geweckt zu werden, die versuchen, das Essen zu klauen und verdammt laut sind.
Hier ist eine riesige Baustelle, hier wird so eine Grube ausgehoben. Wahrscheinlich seid ihr deshalb auch hier, nehme ich an.
Ja, aber ich glaube, so wie wir uns organisiert oder sowas, okay, sage ich nichts zu.
Seid ihr denn eine feste Gruppe?
Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, wir nennen es am Ende oft so unsere Blase. Das sind so die Aktivistis, die eben hier und dort sind und eben da oder dort wohnen.
Wie sieht denn dein Leben als Aktivistin denn eigentlich aus? Also, wie viel Zeit geht da so auch dafür drauf?
Es gibt diesen lustigen Ausdruck von der Vollzeitaktivistin. Ja, ernst zu nehmen ist der nicht.
Achso, du meinst, es gibt gar keine Vollzeitaktivisten?
Ich glaube, das ist angelehnt an Lohnarbeiten und Vollzeitarbeiten.
Ist dann so ein Widerspruch als solches und ist wahrscheinlich so eine kapitalistische Denke, dass man als Anarchist dann auch logischerweise fulltime irgendwas machen müsste. Okay, verstehe. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus?
Eigentlich ist jeder Tag anders, außer ich denke jetzt wirklich so, heute gucke ich nur die Blätter an. Ja, also wir haben viel so tägliche Arbeit, das bedeutet, es muss ziemlich oft Essen beschafft werden, was eben bedeutet, meistens Containern gehen oder eben das Wasser besorgen. Wir fahren dann ja dann mit einem Fahrrad oder mit einem Anhänger und kann es dann durch die Gegend. Das dauert auch durchaus länger.
Aber ziehst du Arbeitslosengeld?
Nein, also ich bin irgendwo zwischen Arbeitsfreiheit und Erwerbsunfähigkeit.
Aber da kriegt man staatliche Unterstützung eigentlich, oder? Bei Erwerbsunfähigkeit?
Ja.
Was wäre ja eigentlich auch konsequent, dann zu sagen, ich nehme dann auch kein Geld vom Staat an, weil ich mich ja gegen den Staat auch positioniere. Wie sieht es denn in eurem Baumhaus aus?
Grundsätzlich haben wir da eine Matratze drin. Da schlafen wir zu zweit, alleine oder auch zu dritt drauf. Wir haben ein kleines Schränkchen neben dem Bett stehen. Kerzen überall. Ich habe manchmal gedacht, ich werde irgendwas vermissen, aber tatsächlich, also unangenehmere Momente sind tatsächlich vor allem, wenn zum Beispiel meine Oma Geburtstag hat und ich dann überlege, ob ich da jetzt hingehe oder nicht und genau weiß, dass das Schlimmste tatsächlich sein wird, diese Verurteilungen in der Richtung von, dass das ja kein Leben ist. Und da merke ich dann schon, dass es einfacher war, auch wenn ich nie dahinter gestanden habe, wenn ich in dem Augenblick dann eben einfach sagen konnte, ja, ich studiere, dass ich da eben nicht so blöd verurteilt wurde.
Tja, da kommt man schon ordentlich ins Nachdenken, wenn man das so hört. Wie geht's dir? Was fühlst du jetzt, nachdem du es gehört hast?
Ich habe zweimal richtig Tränen in den Augen gekriegt, weil ich so Leute bewundere. Ich will mich nicht lustig machen darüber, sondern meiner Meinung nach wissen wir eigentlich, wie viel schief läuft. Jetzt als Beispiel mit dem Klima, dass es nicht nur bald 12 schlägt, sondern lange nach 12 ist und dass eigentlich alles auf Holdback gestellt werden muss, sofort aufgehört werden muss, Kohle zu verbrennen und Dörfer, Menschen in Dörfern zu enteignen, obwohl wir aussteigen, buddeln die immer weiter. Mich rührt das total und ich finde, wir sollten denen Respekt zollen, Leute, die im Hambacher Forst wohnen, da den Wald beschützen. Ich bin Anhänger von Ende Gelände. Ich finde das, ich stehe auch hinter Extinction Rebellion, weil wir was machen müssen, sofort, alle.
Ja.
Und die sind zu Recht verzweifelt, dass die träge Masse das noch nicht den Schuss sozusagen gehört hat.
Und darüber hinaus, dass es sogar Leute gibt, die sie belächeln.
Ja,
also
nicht nur belächeln, sondern sozusagen absichtlich noch das Gegenteil von dem machen, was heutzutage richtig wäre. Und ich glaube wirklich, es gibt jetzt ein richtig und falsch. Es ist nicht mehr Geschmackssache, ob wir Fleisch essen oder nicht, ob man SUVs kauft, ob man Inlandflüge macht jeden Tag. Es gibt jetzt ein richtig und ein falsch, wenn man den Wissenschaftlern der Welt glaubt, was wir alles mal ganz schnell aufhören müssen. Entweder aus eigenem Antrieb oder Gesetze dafür schaffen, dass die Leute, die sich weigern, das Richtige zu machen, das machen müssen.
Wir kommen jetzt zum Wissenschaftsmoment in dieser Sendung. Der Wissenschaftsmoment bei Plus Eins ist immer ein besonderer, weil man merkt, dass die Wissenschaftler gar keine Masse an Leuten sind, die sich total ähneln darin, dass sie den ganzen Tag abwesend in Kübeln rühren und dann plötzlich hineinschauen und rufen, huch, wissenschaftliche Entdeckung, sondern dass es alles einzelne sensible Menschen sind, die sich ihre Gedanken machen, und auf dem einen oder anderen Weg zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangen.
Zeit ist etwas, da denkt man eigentlich nicht drüber nach. Ja, die vergeht einfach.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Ich bin Gerrit von York, bin 33 Jahre alt und arbeite jetzt schon seit 3 Jahren an der Technischen Universität Berlin, hier am Fachgebiet Arbeitslehre, Ökonomie und nachhaltigen Konsum. Und arbeite dort zum Thema Zeitwohlstand. Und das mir dabei wichtig ist, dass wir diesen Zeitbegriff auch so ein bisschen mehr aufdröseln. Also so davon wegkommen, dass wir Zeit immer nur quantitativ messen und versuchen, in so kleine Einheiten wie Minuten, Stunden und Sekunden zu packen, sondern eben auch in seiner Qualität begreifen. Wie viel, wie schnell muss ich meine Tätigkeiten nachgehen? Habe ich genügend Zeit, die Dinge so zu tun, wie ich sie eigentlich tun möchte? Aktuell arbeiten wir an einem sehr spannenden Projekt und mit diesen Unternehmen entwickeln wir dort mit den Beschäftigten und den Personalleitungen halt gemeinsam sowas nennen wir zeitpolitische Innovationen. Also wir gehen halt da in Workshops rein und versuchen halt gemeinsam zu entwickeln, wie wir zu mehr Zeitwohlstand der Beschäftigten beitragen können. Also einmal haben wir dann ein klassisches Schichtarbeitsunternehmen dabei, was ein Automobilzulieferer ist. Und da war ein großer Aspekt der Planbarkeit der Zeit, ja, so dass man als Schichtarbeiter oft halt eben auch Prozesse nicht planen kann, weil eben nur noch Just-in-Time produziert wird. Und dort war halt eben ein Ergebnis, was so die Idee aufkam, ob nicht bei Auftragsspitzen bis zum obersten Management die Leute nicht mit an die Produktion gehen, ans Fließband.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Also das erste ist ein individuelles Motiv, wo ich einfach gesehen habe, meine Eltern sind beide Krankenpfleger und sind in so einem Work-and-Spend-Cycle drin. Work-and-Spend-Cycle, wir arbeiten immer mehr, um uns halt immer mehr Konsum zu ermöglichen und sind darin dann letztendlich gefangen. Gleichzeitig aber auch auf so einer gesellschaftlichen Ebene, als ich dann selber verkündet habe, okay, ich werde diesen Deal nicht eingehen und werde einfach weniger arbeiten und weniger zu konsumieren, hat das halt für eine ziemliche Furore gesorgt und ziemlich viele Leute haben mich dafür kritisiert, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie scheint dann ein gesellschaftlicher Druck zu sein.
Und was hat's gebracht?
Das ist halt so eine alternative Erzählung zu einer wachstumsorientierten Gesellschaft, die ja doch auch immer davon lebt, dass unsere Zeitressourcen immer mehr zur Ware gemacht werden und vereinnahmt werden in dem Produktionsprozess. Ist Zeit wohl schon die Antipode zum Kapitalismus? Ja. Ich glaube schon. Also ich bin da immer noch von überzeugt, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass die Unternehmensleitungen da vielfach ein Interesse dran haben. Aber es ist schon ein Angriff auf diese ewige Produktivitätssteigerungen.
Gerrit von York, der ist nämlich Volkswirt an der TU in Berlin. Er forscht zum Zeitwohlstand. Er und seine Arbeitsgruppe arbeiten mit verschiedenen Unternehmen zusammen, die mehr Zeitwohlstand für ihre Arbeitnehmer wollen. Zeitwohlstand, gute Sache. Ich kenne das ganz genau, wenn ich manchmal auf die Uhr gucke und denke, oh, es ist 14.30 Uhr, ich kann den langen Weg durch den Park zum Kindergarten nehmen. Auch das ist Zeitwohlstand. Wer wollte mir da widersprechen? Ich würde gerne noch mit dir über den Tod sprechen.
Ja, warum nicht?
Oder?
Ja, klar.
Oder? Ich habe manchmal den Eindruck, über den Tod nachzudenken, das ist vielleicht so ein bisschen wie wenn man den großen Zeh ins ganz kalte Wasser steckt. Man fühlt kurz rein und dann zieht man erschrocken zurück und entschließt sich, das sein zu lassen, weil es einfach viel zu unangenehm ist. Aber dabei wäre es sinnvoll, sich einfach zu überwinden und in das Wasser reinzugehen und mal zu gucken, was dann passiert, wenn der erste Schreck vorbei ist. Jetzt glaube ich bei dir, du hast so eine vielleicht eher mexikanische Einstellung zum Tod.
Was heißt das?
Na, du weißt doch, die Mexikaner, die machen immer eine Party da draus.
Naja, nee.
Da ist so viel Musik und so, weil ich entnehme das eurem letzten Podcast, wo du einfach immer so lustig gesagt hast, der Martin wird nie und nimmer so beerdigt, wie er sich das wünscht.
Ja, das ist so.
Darum glaube ich, mexikanische. Wie ist denn ungefähr deine
Einstellung? Also ich liebe den Tod. Meiner Meinung nach sind wir alle geboren zu sterben.
Ja,
tut mir leid, dass ich dir das jetzt so sagen muss. Aber viele tun so, als gäbe es keinen Tod und so Altern und Krankheit und alles geht schon in Richtung Tod. Für manche geht ja sogar Schlafen schon in Richtung Tod. Mhm. Und also natürlich durch meine Vorgeschichte habe ich gut reden, weil ich habe schon schockierenden Tod erlebt. Aber dadurch bin ich auch ein Fan von Tod geworden. Mhm. Und das ist was bei mir selber in mir, was mir richtig Spaß macht. Andauernd denke ich über den Tod nach und ich umarme den Tod. Und ich rede mit Martin ganz viel darüber, wann der stirbt und wie der wohl stirbt und woran wir wohl sterben werden und was wir dann machen, wenn wir ohne den anderen sind. Und ich, also ich glaube, dass wenn das dann passiert, dann lacht man, weil man so viel vorher drüber geredet hat, denkt man, ja, endlich ist es passiert.
Ich glaube tatsächlich auch, also wenn man sich dem wirklich ein bisschen öffnet und mal diese Angst abschüttelt, das meine ich mit dem großen C, also wenn man wirklich mal in das Wasser geht und diese Angst abschüttelt, dass es dann schön werden könnte. Ich hatte mal ein Buch von so einer Chinesin am Wickel, das hieß Die Kaiserin und da hieß immer, die Kaiserin macht so und so, die Kaiserin macht so und so und die Kaiserin begrüßt den Tod als den besten ihrer Liebhaber. So stand das da drin. Und das wirkte lange in mir, dieser Satz. Und ich dachte immer, ja, wenn du eine echte Kaiserin sein willst, dann musst du langsam anfangen, den Tod zu begrüßen. Aber es geht mal besser, mal schlechter. Also es gibt Tage, an denen es schwerer fällt, darüber nachzudenken. Und ich verstehe auch Leute, die viel älter sind als ich, 60-Jährige, die auch noch diese Kindereinstellung haben, wie, ja, wenn ich mal dran bin, hat die Wissenschaft sich vielleicht was ausgedacht oder so.
Also ich habe dafür gar kein Verständnis. Und das sind auch zum Beispiel wieder meine Eltern, die, was weiß ich, wie alt sind, über 70 oder was. Und ich habe auch zum Beispiel, bin ich befreundet mit einem, ich sage seinen Namen nicht, ein Verlegerchef, der folgenden Satz immer zu mir gesagt hat, der Tod ist eine Unverschämtheit. Da denke ich, was laberst du für eine Scheiße? Weil, wie kann man die ganze Zeit, der war auch über 70, wie kann man, wenn man so alt ist, einfach dann, wenn die erwachsenen Kinder einen fragen, erben wir was, hast du Testament, hier Patientenverfügung, Dings, Dings, Dings. Wenn man sich keine Gedanken macht, geht man den Leuten, wenn man tot ist, richtig doll auf den Sack. Alle streiten sich, alle machen Schulden wegen dir. Mhm. Und ich finde dieses ganze Vordenken, Ansprechen, also wie bei allem, ich bin gegen Tabus. Ja. Weil Tabus machen krank, machen Leute zu Feinden. Und wenn man alles bespricht vorher, dann ist einfach alles klar. Und ich glaube, dann kann man auch besser das annehmen, dass das kommt. Als wie du sagst, dieses... Nee, wird schon nicht, wird schon nicht. Nee, wird.
Es
und
ist
zwar
ja
wie?
Aber eine Kinderangst wirklich, die viele Leute bis in ihr hohes Erwachsenenalter tragen. Diese Kinderangst, das erreicht alle, nur mich nicht. Oder man kann und will sich nicht vorstellen, dass man wohl sterben muss.
Ja, ich hab als kleines Kind wurde ich immer überfordert von meiner Mutter und musste Erwachsenenfilme gucken. Ich meine jetzt nicht Sex, sondern Tod. Und mein Lieblingsfilm als Kind war Harold und Maud.
Oh ja.
Und der ist die 80-jährige Frau, die ist mein Vorbild für, wenn ich 80 bin. Und sie geht als Hobby und Spaß.
Immer auf Beerdigung. Es ist ihr großer Spaß.
Von fremden Leuten.
Ja.
Und sitzt da einfach in der letzten Reihe und denkt, ja, und guck mal hier und alle weinen. Ja.
Und
alles.
Und sie trifft diesen Jungen, der auch als Hobby den Tod hat und der sich immer so tot stellt. In der allerersten Szene liegt er so tot im Pool.
Ja.
Und seine Mutter, mittlerweile total davon gelangweilt, geht so dran vorbei und würdigt ihn keines Blickes.
Ja.
Und da treffen sich diese beiden und werden ganz dicke Freunde, weil sie eins gemeinsam haben, sie lieben den Tod. Und sie haben da Spaß dran und spielerischen Umgang.
Ja, und wirklich dadurch, glaube ich, wird das Leben auch schöner.
Hm.
Wenn man einfach weiß, dass man stirbt.
Ist schwer. Ja, aber nee, ist schwer, aber muss man machen. Hast du dir denn, also würdest du jetzt einen Grabstein dir hinstellen, wüsstest du, was da draufsteht?
Also je nachdem, woran ich sterbe. Ich hoffe total, dass ich nicht an Aluminiumsalzen im Deodorant sterbe, weil man ja jetzt immer die Achselhöhle rasiert als Frau und dann geht das Aluminiumsalz von den ganzen Deos, bevor wir wussten, dass es krebserregend ist, habe ich das sehr, sehr stark benutzt. Und dann wandert der Krebs durch die Achselhöhle in die Brust. Und wenn ich daran sterben würde, würde ich wirklich tatsächlich ein Deo haben wollen auf dem Grabstein.
Mhm.
Diese Frau ist an Deo gestorben.
Ich hatte immer mal gedacht, auf meinem Grabstein könnte stehen, wann ist denn endlich wieder mal was los? Aber es ist vielleicht auch so, dass man nicht loslassen möchte. Ja? Und dass man einfach, dass man
dazu,
einfach weiter Party
dazu
machen will.
Würde ich dir auch dann empfehlen, wenn du diesen Grabstein magst, einfach noch von der Schaufensterpuppe so einen Arm rausgucken lassen.
Aber so einfach.
Wo so eine Zigarette dran.
Mechanisch rauf und runter bewegt.
Ist auch schön, wenn die Kinder dich besuchen kommen.
Dann ist endlich wieder mal was los. Aber ist auch schön, man geht, also offenbar gehst du auch gerne über Friedhöfe, das mache ich auch gerne. Und was man im Moment nur von Friedhöfen nehmen kann, ist immer, wie ungefähr die Leute verwandt waren, wann sie gestorben sind und wann sie geboren sind. Wenn die Leute anfangen, Botschaften zu hinterlassen, wird der Friedhofsspaziergang ein noch größerer Spaß
Total.
Sein. Dann kann man sich damit beschäftigen, was die mir als griffigen Satz hinterlassen wollten.
Ja, es ist wirklich kein Witz. Jeden Tag sage ich einen Witz über den Grabstein von Leuten. Meine Freunde, wenn die was Ungesundes machen und ich mag die ja, dann bin ich wie ein Kind, deren Eltern rauchen und sage jeden Tag, ich möchte dir nicht eine Marmorzigarette als Grabstein kaufen müssen.
Weil die sehr teuer sind.
Genau. Wo vorne dann noch so Glut montiert ist, die immer so glüht und dann so ein Rauch.
Ich möchte eine Marmorzigarette. Ja. Wow, das ist ja
und
das.
Und ich sage den Leuten immer, ich schreibe dir das da drauf.
Das wäre der Platz, wo sich alle Gothic-Kids verabreden. Wir treffen uns an der Marmorkippe. Cool. Oh, das wäre dann mein Grabstein, wo die sich immer treffen.
Aber du gehst auch davon aus, dass ich einen Grabstein will. Das finde ich schon direkt komisch. Ich mag gar nicht die Kultur in Deutschland von Grabsteinen und dieses Friedhof und
nee,
Platz
deswegen habe ich das tatsächlich. Ich habe die Frage, ich bin wirklich eine sehr gute Journalistin. Ich habe die Frage so gestellt, dass es offen ist, ob du einen Grabstein willst oder nicht. Kannst jetzt gerne nochmal dein Audiogedächtnis zurückspulen.
Nein. Ich möchte nur sagen, dass ich am liebsten, also in meinem Testament steht, dass ich verbrannt werden will, einfach für so wenig Aufstand wie möglich. Der Körper muss entsorgt werden. Mhm. Und dann möchte ich gerne, dass meine Tochter und mein Stiefsohn und mein Mann am Donnerstag, wenn der...
Jeden Donnerstag?
Nur ein Donnerstag. Wenn der Müll abgeholt wird, Biomüll, weil Asche darf in den Biomüll. Mhm.
Dass
die einfach mich da reinschütten, die Asche, und dann gucken die zu, wie der Müllwagen kommt, und dann werde ich so reingeschüttet und dann winken die und dann ist tschüss.
Ja.
Das ist mein Wunsch.
Ein sehr, sehr schönes, fast schon Schlusswort, könnte man sagen.
Oh nein.
Ja. Ja, manchmal vergehen 2 Stunden gar nicht gut und manchmal vergehen sie viel zu schnell. Das war jetzt in diesem Fall so bei den letzten 2 Stunden plus eins, wo ich Charlotte Wursch zu Gast hatte, was ich sehr genossen habe.
Ich bin dein plus eins.
Ja, das ist genau so.
Auch
das
in der stimmt. Zukunft oder nur jetzt?
Nee, auch in der Zukunft. Cool. Also die Zukunft ist da, wo die Leute Hoverboards fahren. Kommen wir zur finalen Frage, zur vielleicht wichtigsten Frage von diesem Tag heute. Wie sieht dein Weihnachtsbaum aus?
Ah, also Martin ist für traditionell und ich nicht. Martin möchte gerne entweder keinen Baum oder einen Baum, wo rot und grün, gold was dran ist, so deutsch.
Er ist eigentlich fast ein bisschen osteuropäisch, aber...
Ja, sagen wir so. Mhm. Und meine Tochter Polly beeinflusst mich und guckt immer amerikanische Bäume von zum Beispiel die Kardashians.
Mhm. Die sind auch.
Und sagt, können wir dieses Jahr nicht so einen Baum haben? Und ich denke so, ja, das sieht ja super aus. Und vergesse aber, dass die Kardashians ja einen eigenen Inneneinrichter haben, der das ganze Jahr über diesen Baum schmückt. Und dann wird er ja mit dem Kran, dann nehmen wir das Dach ab und setzen den Baum ins Wohnzimmer.
Ich dachte, das geht nur bei Playmobil.
Nee, das ist bei den Kardashians auch.
Aha.
Und die Polly sucht random irgendwelche Bilder aus und ich versuche das dann nachzubauen.
Mhm.
Und dann, der Baum sollte besprüht werden mit Kunstschnee, dass man nichts mehr von dem Grün sieht. Weiß.
Mhm. Das ist wirklich geschmacklos.
Ja, warte mal. Ja. Warte mal ab.
Mhm.
Und dann wird er nicht wie sonst außen so mit Kugeln beschmückt, sondern die Kugeln sind so groß, das ist jetzt so ein Durchmesser von 50 Zentimeter, rosa und silber, reflektierend.
Mhm. Du und Melania Trump, ihr könntet euch durchaus betteln im geschmacklosen Weihnachtsbaum schmücken.
Und die kommen nicht außen hin, weil du kannst dir vorstellen, dass dann alle Äste abbrechen, wenn man so riesen Kugeln nach außen hängt, sondern die werden ganz nach innen an den Stamm gesetzt in so Gruppen und dann sieht das aus wie Weihnachtskugeldörfer. Da ist nicht symmetrisch, sondern dann ist immer so eine Insel, eine Riesenkugel innen an den Stamm dran geklemmt und ganz viele kleine und dann so Inseln überall. So sieht er aus.
Also du hast mich möglicherweise unterwegs verloren, aber es ist auf jeden Fall mal was anderes.
Ja, ne? Ja. Wie Martin sagen würde, Hauptsache, dir gefällt's.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Auch natürlich Ihnen allen beim Zuhören. Vielen Dank. Ich komme in der nächsten Woche nochmal wieder. Dann mit einer Silvestersendung. Da wird mich Friedrich Lichtenstein hier besuchen. Aber trotzdem schon mal liebe Grüße, eure Caro. Danke, dass du da warst. Ciao.
Danke. Ich möchte dir sagen, dass ich dich richtig, richtig toll finde, Caro.
Na gut.
Du kannst offensichtlich Komplimente nicht so gut annehmen.
Nicht so, nee.
Ich habe richtig weihnachtliche Gefühle für dich.
Wow, das gebe ich gern zurück.